Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Volker Storch.
Warum ist es so wichtig, sich mit dem Thema Freude zu beschäftigen? Ist das so eine Lernsache, wo man so Seminare macht, in der Volkshochschule zum Beispiel? Es gibt ja so Lachseminare. Oder ist das irgendwas, was man so einüben muss, so wie eine Philosophie, so ein positives Denken? Ich fürchte manchmal, dass wir heutzutage nur noch in solchen Kategorien denken. Das muss ich lernen, das kann ich noch nicht, dazu bin ich nicht in der Lage. Man hat aber meistens damit eher Entschuldigungen verbunden. Ich denke aber, wenn es wirklich darum geht, wie es im Wochenspruch heißt, ist jemand in Christus, ist jemand ein Christ, ist er eine neue Kreatur, dann geht es wirklich um das Neue. Und das Neue ist nicht einfach eine Einstellung oder Gemütsverfassung, sondern das ist eine Erfahrung. Und darum soll es heute gehen. Ich bin drauf gekommen, weil ich einen Vers beim Lesen der Losungen entdeckt habe, der mir so gar nicht bekannt war. Und zwar steht in Apostelgeschichte 13 am Ende: Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Das finde ich ziemlich stark, aber es wäre jetzt fatal, wenn man jetzt nur darüber sprechen wollte. Das ist so wie so, ich gucke mal in meine Bibel und haue mit der Hand da rein, mal sehen, was Gott mir jetzt zu sagen hat. Ich möchte das ein bisschen anfüllen mit dem ganzen Zusammenhang, wo das drin entstanden ist. Es geht um die Mission. Es geht um Mission und zwar im Gebiet der heutigen Türkei. Das ist eine ganz spannende Geschichte gewesen damals. Paulus war unterwegs, da kann man auch sagen, nicht weil er das gelernt hat. Es gibt manche Bücher, die wollen das so darstellen. Der Apostel Paulus, er musste erst in die Schule gehen und dann nach Jahren konnte er als Missionar wirken. Nein, ich glaube nicht, dass es so war. Wenn wir uns das ganz genau anschauen, wie diese Mission des Paulus begonnen hat, dann kommen wir sehr schnell zu der Erkenntnis, es ist eigentlich wie bei Ostern, da war keiner vorbereitet. Ostern ist ja ein spannendes Fest. Wir wissen immer, wann Ostern kommt, die Jünger damals wussten es nicht. Das ist der große Unterschied. Und so ist es eben für mich ganz wichtig gewesen, mal reinzugucken in die ersten Verse von dem Kapitel 13. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Das ist jetzt so eine Aufzählung von Namen, die uns vielleicht gar nichts mehr sagen. Vielleicht gerade mal der Saulus, der Paulus auch genannt wird. Aber was waren das für Leute? Spannend finde ich eigentlich eher überhaupt diese Einleitung. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde. Antiochia, eine Stadt heute am Ende der Türkei gelegen, kurz vor Syrien. Antakya heißt es heute. Nicht am Meer, sondern im Binnenland gelegen. Antiochia war eine Großstadt damals. Und es gab schon etwa 15 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus eine Gemeinde, so weit weg von Jerusalem. Und da ist es interessant, diese Leute, die da erwähnt werden, die kennen wir ja nur zum Teil. Barnabas kennen wir, der steht ganz am Anfang, und Paulus, der steht ganz am Ende. Die sind beide erst später dazugekommen. Deswegen nimmt man auch an, dass die anderen, Simeon, Lucius und Manaen, offensichtlich zu den Leitfiguren dort gehört haben, vorher schon. Und dann auf einmal heißt es, da heißt es dann plötzlich, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Das finde ich eine spannende Geschichte. Das ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, naja, das ist eben so der Abschluss von so einer Missionsvorbereitung. Die werden lange genug da erstmal gekocht und dann wird es so ein bisschen abgegossen und dann wird es serviert. Nein, darum geht es gar nicht. Sondern Gott macht das so. Er nimmt Menschen und schickt sie weg. Das werden die damals so empfunden haben. Das war keine tolle Stunde für Antiochia. Die waren wahrscheinlich froh, dass Barnabas und Paulus dazugekommen waren. Aber jetzt auf einmal sind sie reif, wegzugehen. Und sie haben es nicht vorgehabt. Vieles, was ich gemacht habe, habe ich immer vorgehabt. Das möchte ich gern so und das möchte ich dann so und das möchte ich dann so. Aber sie hatten eine ganz tolle Gelegenheit, weil Gott sie auf den Weg schickt. Und im Übrigen, dieses Beten und Fasten ist für mich so eine neue Entdeckung gewesen. Ich meine jetzt damit nicht Diät halten oder sowas oder Gebetsseminare besuchen, sondern einfach mal stille zu sein und die ganzen äußeren Einflüsse auszuschalten, wie so einen globalen Lockdown praktisch. Vielleicht brauchen wir das heute wieder, dass wir dann auf den Weg geschickt werden. Was machen Sie als Erstes? Das finde ich auch spannend. Sie gehen Richtung Meer. Und von Meer aus, vom Hafen Seleukia zur Insel Zypern. Und dann heißt es so ganz allgemein, sie durchqueren die Insel. Das kann ich mir also lebhaft vorstellen, aber es ist natürlich auch eine ziemliche Strapaze. Also wie kommt man auf die Idee, jetzt als Missionar diese sportlichen Leistungen zu vollbringen? Das frage ich mich manchmal. Das machen die einfach. Und dann landen sie da in dieser ja eigentlich römischen Insel. Die Römer hatten diese Insel irgendwann mal annektiert. Und da gab es dann auch einen Obersten, einen Statthalter, heißt es in der Bibel. Oder einen Prokonsul, das wäre eigentlich der richtige römische Titel dafür. Und der sagt, kommt mal zu mir. Ich möchte das Wort Gottes hören. Das habe ich mir auch nicht vorgestellt, dass Mission auf diese Weise funktionieren kann, dass da ein Oberster, ein Behördenleiter, sagten wir heute, so ein Landrat. Wir hatten jetzt beim Impfzentrum den Landrat immer wieder und der war dann froh, was wir alles Tolles machen. Man unterhält er sich so ungefähr stelle ich mir das vor, so ein ganz fußläufiger Typ. Und der kommt und sagt, sagt mir das Wort Gottes. Und nun geht es weiter, nicht unbedingt wie man sich das dann auch vorstellt mit großen Erfolgen, sondern erstmal kommt der Störfaktor hinzu. Das ist ein Zauberer. Ein Zauberer, der ist im Gefolge von diesem Prokonsul anzutreffen. Und dann wird Paulus das erste Mal als Paulus auch erwähnt in der Bibel. Ich glaube, das liegt an dem Namen von diesem Landrat, hätte ich fast gesagt, von diesem Prokonsul. Der heißt nämlich auch Paulus. Deswegen heißt es hier in Lukas, von Lukas geschrieben, Saulus aber, der auch Paulus heißt. Er sagt, er heißt auch Paulus. Ne? Also nicht nur der heißt Paulus, der andere heißt auch Paulus. Und der, jetzt kommt wieder die Formulierung aus dem Vers am Ende, voll Heiligen Geistes, der sieht diesen Zauberer an und spricht zu ihm, du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und dann passiert das auch, dann wird er blind. Und dann muss er herumgeführt werden, heißt es hier. Und das erstaunlich, nicht eine Predigt des Paulus, sondern diese scharfe Abweisung des Zauberers, das bringt diesen Statthalter zum Glauben. Das heißt, der Statthalter, als er es sah, wurde gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Was heißt das eigentlich, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein? Ist das eine Sache für die ganz tollen Christen? Oder ist das was im Grunde jetzt für besonders Begabte? Ich glaube es nicht. Das Thema von meiner Predigt soll ja heißen kompromisslose Freude. So heißt es ja in diesem Vers, sie waren voll Freude und von Heiligen Geist. Das hat was mit dem Glas zu tun. Das Glas, das voll ist, das ist kompromisslos, weil da geht nichts mehr rein, da gibt es keinen Kompromiss mehr. Und so verstehe ich auch voll Heiligen Geist. Das ist kompromisslos mit Jesus unterwegs. Nicht mal ja und mal nein und ich weiß im Augenblick noch nicht, was ich im nächsten Moment sage, sondern ich bin da für ihn. Ich halte mich ihm hin. Ich bin bereit dazu. Das ist ein Wunder. Das ist nicht einfach machbar. Das kann man nicht einfach sich vornehmen oder dafür kann man auch nichts. Dafür kann man nichts. Das ist so. Das ist ein Geschenk. Und dann passiert es, dass dieser Zauberer umherirren muss. Ohne Führer, sagte mal jemand, kann er sich nicht mehr bewegen. Ich glaube, das ist das Bild von vielen Menschen, die heute geführt werden möchten. Auch in der Politik suchen sie sich so Führungsfiguren und die besonders guten Führer, die sind dann die Besten. Nein, das ist gar nicht unsere Aufgabe. Wir sollen nicht geführt werden von Menschen. Wir sollen uns Gott aussetzen. Der kann was aus uns machen, aber nicht die Menschen, dass wir von ihnen geführt werden. Es geht dann weiter. Es wird ziemlich rasch die Perspektive gewechselt in diesem Kapitel 13. Plötzlich auf einmal verlassen sie diese Insel und machen sich dann auf dem Festland weiter auf den Weg. Es hat jemand ausgerechnet, das waren 1600 Höhenmeter, die sie da vor sich hatten. Also eher so eine Bergwanderung als eine Durchquerung von einem schönen Tal oder sowas. Die mussten da richtig kräftemäßig gefordert sein. Und warum ist das so? Ich habe eine sehr interessante Begegnung gehabt mit einem früheren Dozent von mir. Der hat nämlich das mal erforscht. Der ist da hingefahren, wo der Paulus gewesen ist. Hat dann auch immer gesagt, die Karten sind manchmal falsch. Also es muss so sein, nicht so. Und hat überall noch nach Inschriften geforscht. Und dann hat er gesagt, warum ist der Paulus denn hier lang gegangen mit dem Barnabas? Das liegt daran, dass Paulus auf dem Weg war von einer römischen Stadt zur anderen. Und in diesem Gebiet der heutigen Türkei gab es nicht sehr viele römisch geprägte Städte. Da gab es viele einheimische Völker, da waren die Phryger und wie sie alle heißen. Und Griechisch hat man gesprochen, aber Paulus hat es immer zu den Römern gezogen, warum auch immer. Er hatte die Vision, er wollte ja nach Rom, das schreibt er ja dann auch. Er wollte nach Rom, er wollte noch weiter, er wollte dahin, wo die Römer sind, weil er sich wahrscheinlich gesagt hat, wenn Gott in dieser Welt am Werk ist, dann will er da wirken, wo die Hauptkultur zurzeit unterwegs ist. Das waren die Römer. Also sie sind von Stadt zu Stadt gegangen, wo römische Soldaten lebten oder wo römische Menschen angesiedelt wurden. Und Antiochien ist sein nächster Punkt. Nicht das Antiochien, wo sie herkamen, sondern ein anderes Antiochien, inmitten in Anatolien. Und dort erlebt Paulus nun die erste römische Stadt. Und das Interessante ist jetzt, er geht da jetzt nicht irgendwo hin und wie so ein Tourist und schaut sich das alles ganz toll mit staunenden Augen an, sondern er geht dahin zu dem, was er kennt. Er geht in den jüdischen Gottesdienst. Und da merke ich wieder, das ist auch ein Weg des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist nicht ein Revolutionär, sondern er entwickelt sich da, wo schon Menschen sich bereit gemacht haben. Das finde ich ganz erstaunlich, dass Gott zu erleben ist, wo es Menschen gibt, die auf Gott schon schauen und auf ihn warten, auf ein Wort von Gott. Also mitten in dieser Fremde findet der Paulus das Vertraute. Das ist diese Synagoge, wo das Gesetz des Mose gelesen wird. Es ist eigentlich so, wie heute auch Gottesdienst gefeiert werden. Es gibt da immer wieder das Glaubensbekenntnis, dann gibt es ein standardisiertes Gebet, so wie bei uns das Vaterunser, und dann wird zum Schluss dieser Segen gesprochen, den wir alle kennen. Und dann gibt es noch eine freie Ansprache, und da ist die Chance für Paulus, von Jesus zu reden. Und Paulus spricht frei. Er spricht zu den Juden und er spricht auch ganz besonders noch zu einer anderen Gruppe, die da sind, nämlich die Sympathisanten. Das nennt sich dann in der Bibel die Gottesfürchtigen. Das sind also Menschen, die schon etwas von Gott gehört haben und die auch gern mehr davon wissen wollen, aber die nicht wirkliche Juden sind. Um als Mann zum Juden zu werden, muss man sich beschneiden lassen. Das war der Grund, warum manche dann ewig in dieser gottesfürchtigen Position geblieben sind. Wollten das dann nicht. auch weil die Römer dann gelästert haben über solche Leute. Und Paulus ist ein ganz spannender Mann. Er ist voll Heiligen Geistes, haben wir gehört, aber er ist auch ein treuer Mann des Gesetzes. Paulus hat sich nie den Vorwurf gefallen lassen, dass er das Gesetz abschafft. Er war es immer noch geblieben. Er war ein Jude, der zu Juden als Jude gesprochen hat und der Jesus auch begegnet ist als Jude. Und nun geschieht etwas, dass die Leute sagen, lieber Paulus, was du uns von Jesus erzählst, das fasziniert uns so, du kannst nächsten Sonntag wiederkommen, also Sabbat heißt es ja da. Komm wieder. Und dann wird etwas ganz Erstaunliches berichtet und das ist für mich auch wieder so etwas Kompromissloses. Und dann kam die ganze Stadt zusammen, um das Wort des Herrn zu hören. Das ist für mich das Zeichen. Da ist Gott am Werk. Die Juden waren in ihrem Gottesdienst, sie als die Kinder Abrahams. Und dann gibt es diese anderen Völker, die es ja auch noch geben muss, ja, leider, ne? Und nun kommt Paulus und spricht von einem Jesus, der es alles ganz anders im Grunde bei den Leuten macht. Er ist nicht der Jesus der Juden. Er ist der Jesus der Menschen. Er ist der Messias für die Welt. Und da gibt es so einen schönen Vers. So nämlich hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gesetzt, heißt es in Jesaja, dass du zur Rettung seist bis ans Ende der Welt. Und dann heißt es hier, und die Heiden, die Nicht-Juden, freuen sich. Das ist sozusagen kurz bevor dann dieser Vers erscheint, am Ende von Kapitel 13. Aber es ist nicht so, dass alles gut ausgeht. Es ist eher umgekehrt. Es erscheinen hier Dinge, die man sich lieber nicht wünscht. Da werden Menschen aufgehetzt. Da wird eine Verfolgung angezettelt. Alles in 2, 3 Versen kurz beschrieben. Und man wirft Paulus und Barnabas aus der Stadt und aus dem Territorium dieser Stadt heraus. Hat kein Recht da zu sein. Und dann tun sie etwas, was Jesus auch gesagt hat, wenn euch eine Stadt nicht aufnimmt, dann schüttelt den Staub von den Füßen. Schüttelt den Staub von den Füßen. Und dann kommen sie in eine andere Stadt. Entscheidend ist aber für mich jetzt, und dann auf einmal heißt es, die Jünger werden erfüllt von Freude und Heiligen Geist. Ich möchte zum Schluss ein Vers, nicht ein Vers, sondern ein Zitat von Martin Luther mal bringen. Gottes Natur ist, dass er aus nichts etwas macht. Darum, wer noch nicht nichts ist, aus dem kann Gott auch nichts machen. Gott macht aus nichts etwas. Hier geschieht das. Deswegen, das ist die Kraft Gottes, die hier erlebt wird. Mitten am Anfang einer Verfolgung erleben die Leute Freude und sind erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist auch nicht einfach eine Ironie, sondern das ist eine Erfahrung. Bei all dem, was geschehen ist, was ich kurz geschildert habe, das lohnt sich, das mal reinzugucken in die Bibel. Ich mache mir manchmal dann so Zettel und schreibe dann auf, von wem ist die Rede, welche Person, an welchem Ort und was geschieht. Was sind die Tätigkeiten? Es wird nicht hier in der Bibel alles erklärt, aber wir werden mitgenommen auf eine Spur, wo Gott am Werk ist. Und ich glaube, es lohnt sich, dass wir das nochmal gucken, wie das auch heute geschehen kann. Und dann können wir plötzlich auch eine neue Freude darüber empfinden, was Gott tut. Wir haben so viele negative Nachrichten. Wir können das nicht entkräften mit positivem Denken oder irgendeiner christlichen Ideologie. Es geht um das, was ich nennen möchte, ein geheiltes Verhältnis zu haben zu Gott. Ein geheiltes Herz. Jesus ist der, der uns den Vater vor Augen malt. Er nimmt uns an, wie wir sind. Wir dürfen bei ihm uns aussprechen, wir dürfen reden. Er hört uns zu. Deswegen ist auch das Vaterunser dieses Kennzeichen der Christen in aller Welt. Es ist der Glaube an Jesus, der die Menschen plötzlich ins Licht stellt, die in der Schattenwelt gelebt haben. Ich glaube, das ist das, was wir lernen können, wie diese Freude in unser Leben hineinkommt. Wir dürfen die Bibel, wir dürfen das Wort Gottes hineinnehmen, mitten in den Alltag. Und darin segne uns Gott. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.